SRF 3.
Material, das zu reden gibt. Mitglieder der zuständigen Ständeratskommission kritisieren, dass Verteidigungsminister Parmelin die Beschaffung von Bodenluftraketen auf Eis gelegt hat. Öl, das für Diskussionen sorgen wird. Iran will erstmal mehr Öl fördern, bevor das Land mit sich diskutieren lässt, die Fördermenge dann wieder zu drosseln. Und Beziehungen, die gar nicht harmonisch sind. Die Türkei und die EU sind sich so nicht einig, dass das Flüchtlingsabkommen nun in Gefahr zu sein scheint. Und auf kalt folgt mild, nach einer frisch kühlen Nacht folgt morgen ein sonniger Tag, 17 bis 22 Grad. Info 3, heute mit Patrick Seiler. Rüstungsgeschäfte der Schweizer Armee führen häufig zu Diskussionen, so auch die Beschaffung von neuen Bodenluftraketen. Die zuständige Ständeratskommission hat zwar Ja zum Rüstungsprogramm gesagt, doch das Geschäft Bodenluftraketen gibt eben zu reden. Der neue Verteidigungsminister Guy Parmelin hat deren Beschaffung ja sistiert. Und diese Sistierung wird nicht von allen Mitgliedern der zuständigen Sicherheitspolitischen Kommission des Ständerates diskutiert. Christian von Burg.
Ersatz für den Minenwerferpanzer, Ersatz für die alte Panzerfaust, ein neues Patrouillenboot für die Schweizer Seen. Und zu allem sagt sie Ja, die zuständige Ständeratskommission. Trotzdem ist Verteidigungsminister Guy Parmelin nicht zum Feiern zumute. Denn die heutige Präsentation der Rüstungsgüter war dominiert von dem, was es vorderhand eben nicht gibt. Die neuen Bodenluftraketen für insgesamt 700 Millionen Franken. Indiskretionen aus dem VBS haben das Geschäft vorderhand zum Absturz gebracht. So geht das nicht, sagt Parmelin.
Man kann zu mir direkt kommen und zu sagen, ich bin nicht einverstanden. Aber auch so zu machen, das akzeptiere ich nicht mehr.
Er hat eine Administrativuntersuchung eingeleitet, mit der er hofft, die undichte Stelle in seinem Departement zu finden. Aber auch inhaltlich stellen sich zahlreiche Fragen. Parmelin wünscht sich eine Gesamtsicht. Für ihn wäre je nach Analyse auch denkbar, erst neue Kampfjets anzuschaffen und erst dann Bodenluftabwehrraketen.
Alles ist offen. Ich will, dass die Begleitgruppe diese Gesamtschau hat.
Erst dann will der Verteidigungsminister weitermachen. Die zuständige Sicherheitskommission des Ständerates sieht das anders. Für sie gibt es diese Gesamtsicht bereits. Trotzdem sei die Untersuchung richtig, sagt Kommissionspräsident Isidor Baumann, denn es sei nicht das erste Mal, dass es im Verteidigungsdepartement zu gezielten Indiskretionen komme.
Das ist der Sache nicht würdig, das ist auch nicht etwas, das diesen Leuten zusteht, und darum begrüßen wir diese Administrativuntersuchung.
Kommen diese Raketen nicht, dann wird kurzfristig Rüstungsgeld wieder frei. Und damit stellt sich die große Frage.
Ist man in der Lage, spruchreife, kontrollierte und wirksame Projekte uns zu präsentieren?
Dabei ist es von Vorteil, dass es neu einen Zahlungsrahmen über 4 Jahre gibt, der es erlaubt, Ausgaben auch vom einen Jahr ins andere Jahr zu verschieben. Und hier bleibt die Kommission hart. Sie fordert im Gegensatz zum Bundesrat 5 Milliarden Franken pro Jahr oder 20 Milliarden Franken über 4 Jahre für die Armee.
Der Ständerat hat am 7. März sich für die 20 Milliarden entschieden. Der Bundesrat hat im Nachgang 18,8 Milliarden entschieden. Jetzt ist die Frage nicht von mir zu beantworten, sondern von den Zuhörern und Zuhörern, wer jetzt von beiden getrözelt hat.
Das Seilziehen um die Höhe des Armeebudgets geht damit also in die nächste Runde.
Der Ölpreis ist seit längerer Zeit tief. Mehrere Förderländer wollten deshalb die Fördermenge begrenzen. Anders Iran. Das Land tanzt aus der Reihe und sagt, dass es künftig mehr Öl fördern will. Ina Gigax aus der Nachrichtenredaktion.
In 2 Monaten sollen nach Regierungsangaben täglich mehr als 4 Millionen Barrel Öl gefördert werden. Damit würde Iran wieder das Produktionsniveau aus der Zeit vor den Wirtschaftssanktionen erreichen. Erst dann, so Insider, sei das Land bereit, über eine Drosselung der Fördermenge zu diskutieren, um den Ölpreiszerfall zu stoppen. An einem entsprechenden Treffen der größten Ölproduzenten am Wochenende hatte Iran nicht teilgenommen. Wissenschaftler in der EU sollen ihre Forschungsdaten häufiger ins Internet stellen, um sie für alle zugänglich zu machen. Das findet die EU-Kommission. Sie will deshalb die Entstehung einer sogenannten Cloud für die Wissenschaft unterstützen, mit rund 2 Milliarden Euro. Weitere 4,7 Milliarden Euro sollen aus öffentlichen und privaten Quellen hinzukommen. Jugendliche in der Schweiz ernähren sich etwas gesünder als früher, aber sie bewegen sich zu wenig. Zu diesem Schluss kommt eine Studie der Organisation Sucht Schweiz. Nur etwa 10% der Studienteilnehmer essen mehrmals täglich Obst und Gemüse. Das seien aber deutlich mehr als bei der letzten Studie 2002. Mit 14% eher bescheiden sei zudem der Anteil der Jugendlichen, die sich täglich etwa eine Stunde bewegen, also Sport treiben oder auch einfach das Velo nehmen oder zu Fuß zur Schule gehen. Hypotheken sind in der Schweiz derzeit so günstig zu haben wie noch nie. Das zeigt eine Marktübersicht der Beratungsplattform Moneypark. Eine zweijährige Festhypothek etwa kostet derzeit im Schnitt 1,1%. Zum Vergleich, Anfang der 90er Jahre kosteten Hypotheken noch rund 7%. Grund für die billigen Kredite sei die Geldflut der Notenbanken. Die amtierende Freeride-Weltmeisterin Estelle Ballet ist in einer Lawine in den Walliser Bergen ums Leben gekommen. Die 21-jährige Schweizer Snowboarderin starb bei den Dreharbeiten für einen Film, wie die Walliser Kantonspolizei meldet. Ballet sei oberhalb von Orsières von einer Lawine mitgerissen worden. Sie sei zwar rasch gefunden worden, aber noch am Unfallort an ihren Verletzungen gestorben. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt aktuell bei 8.155 Punkten plus 1,4%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 0,914 gehandelt, der Dollar zu 95,90 €.
Info 3 Abend.
Zwischen der EU und der Türkei herrscht gegenwärtig alles andere als ein freundschaftliches Verhältnis. Das trotz dem Flüchtlingsabkommen, das beide Partner vor einem Monat unterzeichnet haben. Vielmehr haben die Spannungen sogar noch zugenommen. Aus der Türkei heißt es, man werde das Flüchtlingsabkommen nicht weiter umsetzen, sollte die EU die Visumsbestimmungen für türkische Staatsangehörige nicht lockern. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker erwidert, die EU lasse sich nicht unter Druck setzen. Unter diesen Voraussetzungen ist der türkische Premier Ahmet Davutoğlu heute vor dem Europarat in Straßburg aufgetreten. Oliver Washington.
Der türkische Premierminister Ahmet Davutoğlu war heute bei seinem Auftritt in Straßburg bemüht, das nette Gesicht seiner Regierung zu präsentieren. Er unterstrich die Großzügigkeit seines Landes bei der Aufnahme von syrischen Flüchtlingen. Er betonte, dass Europa und die Türkei die Flüchtlingskrise und den Terror nur gemeinsam bewältigen können. Auf frühere Drohungen verzichtete er, dass die Türkei das Flüchtlingsabkommen mit der EU aussetzen werde, sollte die EU nicht Ja sagen zur Liberalisierung der Visumsbestimmungen. Und auch Kritik äußerte er nur zurückhaltend, dass die EU die Türkei bei der Flüchtlingskrise noch immer unzureichend unterstütze. Davutoğlu war bemüht, sein Land als verlässlichen Partner darzustellen, der die gleichen europäischen Werte verteidigt. Doch wirkt dieses nette Gesicht fast ein wenig unheimlich, wenn der gleiche Premierminister kritische Fragen im Anschluss an seine Rede ausnahmslos vom Tisch wischt. Stichwort Eingriffe der türkischen Regierung in die Medienfreiheit. Davutoğlu sagte, dass in der Türkei jeder seine Meinung frei äußern könne und keine Medien von der Regierung kontrolliert würden. Stichwort Unterdrückung der kurdischen Minderheit. Der Premier behauptete, dass in der Türkei niemand aufgrund seiner Herkunft unterdrückt werde und er lobte sein Land als Rechtsstaat und Demokratie. Stichwort syrische Flüchtlinge. Davutoğlu widersprach Berichten von Amnesty International, wonach die Türkei syrische Flüchtlinge nach Syrien zurückschicke. Der türkische Premierminister hätte nicht besser zum Ausdruck bringen können, wie groß die Differenz zwischen der Türkei und Europa ist, als mit genau dieser Haltung. Wer auf kritische Fragen keinerlei Selbstkritik zeigt, offenbart, wie weit entfernt er von Europa ist. Da nützt auch das nette Gesicht nichts. Das sollte auch Europa und der EU zu denken geben, wenn sie die Lösung zur Bewältigung der Flüchtlingskrise in die Hände genau dieser Regierung legt.
Info 3 Abend.
China ist riesig, das wissen wir. Weniger bekannt ist allerdings, dass China im Verhältnis zu seiner Größe nur über relativ wenig landwirtschaftliche Nutzfläche verfügt. Kommt dazu, dass diese Fläche oft noch mit hoffnungslos veraltetem Gerät bearbeitet wird. Nun hat China auch dazu eine Aufholjagd angesetzt. Ziel: Man will dem wachsenden Appetit der 1,3 Milliarden Chinesen vermehrt mit heimischen Produkten begegnen. Fernost-Korrespondent Martin Aldrovandi war zu Besuch bei Bauer Hu.
Hu Chenghai steht vor seiner Scheune. Um ihn herum Arbeiter, Familienmitglieder. Hu ist Großbauer. Auf seinen Feldern baut er Reis und Weizen an. Hu Chenghais Bauernhof befindet sich im Ort Rudong in der Provinz Jiangsu an der chinesischen Ostküste. Den Besucher begrüßt er mit einem festen Händedruck, führt ihn gleich in die riesige Halle neben seinem Wohnhaus. Vier Traktoren reihen sich hier aneinander. Daneben stehen zwei niegelnagelneue Mähdrescher des chinesischen Herstellers Wode, reiche Ernte. Weiter hinten stehen drei Getreidetrockner. Es sind über 10 Meter hohe Türme, die hat Bauer Hu erst vor einem halben Jahr installieren lassen. Reis und Weizen kann ich hier trocknen, das ist doch unglaublich, sagt er. Früher musste er das Getreide vor dem Haus im Freien trocknen lassen. Wenn es regnete, ging das natürlich nicht. Dank der Maschinen ist er jetzt unabhängig vom Wetter. Früher habe man hier auch noch mit Ochsen die Felder gepflügt, erinnert sich Hu. Er selbst stellte vor 15 Jahren auf Maschinen um. Inzwischen gehört Hu Chenghai zu den modernen chinesischen Bauern. Doch auch hier arbeiten längst nicht alle Bauern so modern wie Hu Chenghai. Die meisten chinesischen Landwirte sind Kleinbauern. Oft besitzt eine Familie nur eine kleine Parzelle, sagt Professor Mao Xuefeng von der Renmin-Universität in Peking. Nur schon deshalb müsse sich die chinesische Landwirtschaft modernisieren. Dazu passe auch die Übernahme des Schweizer Agrarchemie-Multis Syngenta. Chinas Landwirtschaft sei auf das Know-how von Syngenta angewiesen, denn trotz seiner Größe besitzt China relativ wenig landwirtschaftliche Nutzfläche. Gleichzeitig essen die chinesischen Konsumenten immer mehr und immer besser. Die Chinesen sind inzwischen stark von den Essgewohnheiten des Westens beeinflusst. Früher haben wir kaum Fleisch gegessen, heute verzehren die Chinesen zum Beispiel Unmengen an Schweinefleisch. Neben Weizen und Reis für die Menschen braucht China deshalb auch vermehrt Mais und Soja für die Futterproduktion der Nutztiere. Nur mit großen Anbauflächen und modernster Technologie könne China aufholen, sagt Mao Xuefeng. So wie sie Bauer Hu Chenghai bereits jetzt nutzt. Mit dem Finger zeigt er in die Weite. Das da vorne ist mein Land, das hier auch, das alles gehört mir. Eine Fläche von 130 Hektaren sind es bereits. Nochmal so viel will Hu Chenghai in Zukunft von den Nachbarn pachten.
So viel Info 3 für heute Dienstag. Die Abendausgabe des kompakten Nachrichtenmagazins des Schweizer Radios wurde von Yvonne Lambrecker betreut. Mein Name ist Patrick Seiler. Wir wünschen einen schönen Abend.
Sendung von SRF3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.